Ich möchte heute Morgen ein paar Gedanken weitergeben zum 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 18, und wir lesen bis Kapitel 4, Vers 15. Ich lese aus der Schlachterbibel. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil wir diesen Dienst haben gemäß der Barmherzigkeit, die wir empfangen haben, sondern wir lehnen die schändlichen Heimlichkeiten ab, wir gehen nicht mit Hinterlist um und fälschen auch nicht das Wort Gottes, sondern indem wir die Wahrheit offenbar machen, empfehlen wir uns jedem menschlichen Gewissen vor dem Angesichte Gottes. Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu willen. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen allezeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Denn wir, die wir leben, werden beständig dem Tod preisgegeben um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu offenbar wird an unserem sterblichen Fleisch. So ist also der Tod wirksam in uns, das Leben aber in euch. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, gemäß dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so glauben auch wir und darum reden wir auch, da wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns durch Jesus auferwecken und zusammen mit euch vor sich selbst stellen wird. Denn es geschieht alles um euretwillen, damit die zunehmende Gnade durch die vielen den Dank überfließen lasse, zur Ehre Gottes. Nun, ich habe ganz bewusst den letzten Vers des 3. Kapitels noch mitgelesen, denn in den ursprünglichen Bibelhandschriften gab es ja noch keine Verseinteilung und Kapiteleinteilung. Aber der erste Vers des 4. Kapitels beginnt ja mit dem kleinen Wörtlein darum. Oder man könnte auch übersetzen, aus diesem Grund. Das heißt, Paulus verknüpft das, was er in Kapitel 3 gesagt hat, mit den folgenden Versen, die wir in Kapitel 4 lesen. Und das Thema des 3. Kapitels war die Herrlichkeit des neuen Bundes. Und wer genau zugehört hat, dem wird aufgefallen sein, dass in dem verlesenen Text 5-mal das Wort Herrlichkeit erscheint. Da spricht der Apostel Paulus von der Herrlichkeit des Herrn. Er spricht von der Herrlichkeit Gottes im Angesichte Jesu Christi. und er spricht vom Evangelium, von der Herrlichkeit des Christus. Nun, was ist das Evangelium? Ich frage manches Mal Gläubige so in Vorbereitung auf eine Predigt, den stelle ich also irgendeine Frage, und so habe ich auch in Vorbereitung auf diese Predigt mal so einige Gläubige gefragt: Was ist denn das Evangelium? Sag mir das mal so ganz kurz in einem Satz, spontan, ohne nachzudenken. Und dann hört man so Antworten, die alle richtig sind: Das Evangelium ist die gute Botschaft von der Erlösung des Menschen. Oder das Evangelium ist die frohe Botschaft des Heils, das Gott den Menschen schenkt. Oder das Evangelium ist die Botschaft des Kreuzes, an dem Jesus Christus unsere Sünden vergeben hat. Und das ist alles richtig. Das ist das Evangelium. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Aber merken wir etwas? In diesen Definitionen steht der Mensch im Mittelpunkt. Und das ist, wenn wir diesen Text aufmerksam mitverfolgt haben, eigentlich eine Verkürzung der Botschaft des Evangeliums. Und natürlich verkündigt Paulus das Evangelium der Errettung, der Erlösung des Menschen, aber hier schreibt er vom Evangelium, von der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Auch das, liebe Geschwister, ist Evangelium. Es ist eine doppelte Botschaft. Es ist die Botschaft der Erlösung des Menschen, aber es ist auch die Botschaft von der Herrlichkeit des Christus. Nun, wir haben seit etwa 50 Jahren eine Verschiebung in der Verkündigung des Evangeliums. Immer mehr hin zum Menschen. Man beginnt, den Menschen immer mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Und seit den 70er Jahren gab es die sogenannte Gemeindewachstumsbewegung. Da begann alles. Man nennt es auch den Gemeindepragmatismus. Ja, man müsse pragmatisch sein, wenn man heute die Kirchenfernen wieder erreichen will und die Plätze in den leeren Kirchen füllen will, dann muss man eben pragmatisch sein. Und Pragmatiker, die neigen ja zu Kompromissen. Entscheidende Vertreter dieser Strömung sind zum Beispiel Willow Creek, Bill Hybels oder auch Robert Schuller, Stunde der Kraft, Crystal Cathedral. Robert Schuller, einer der bedeutendsten Vertreter dieser Strömung, er machte Folgendes. Er hatte eine leere Kirche und dann ging er von Haus zu Haus, klingelte bei den Leuten und fragte sie: Nun, was müssen wir tun, damit ihr zu uns in den Gottesdienst kommt? Und dann sagten die Leute so Dinge wie: ich möchte keine alten Choräle oder alte Kirchenlieder hören. Also was tut man? Man gibt den Leuten moderne Musik, christliche Popmusik. Die anderen sagten: Wir möchten nicht auf harten Kirchenbänken sitzen. Also besorgt man gepolsterte Stühle. Manche haben Kinos aufgekauft, da kann man sich so schön in diese Kinosessel hineinlümmeln. Die Predigt darf natürlich nicht zu lang sein. Mehr wie 20 oder 30 Minuten sollte eine Predigt nicht dauern. Also auch das kann man natürlich erfüllen. Und vor allen Dingen, die Predigt darf nichts Herausforderndes enthalten. Kein Wort vom Kreuz, von Opferbereitschaft, von Hölle, von einem Gott, der auch einmal seinen Zorn über die Sünde dieser Welt ergießen wird. Es muss ein positives Evangelium sein. Ein Evangelium, das dich motiviert in deinem Leben. Und so setzte er das um. Mittlerweile ist er ja bankrott gegangen. Die katholische Kirche hat sein Zentrum aufgekauft für einige Millionen Dollar. Für mich fast prophetisch schon ein Bild dafür, was einmal kommen wird. Die katholische Kirche wird am Ende über alles herrschen, als oberste Instanz über alle religiösen, ethischen Institutionen. Und wer sich da nicht beugen wird, der wird verfolgt werden. So hat man also den Menschen mit seinen Bedürfnissen in den Mittelpunkt gestellt Und dann kam das psychologische Evangelium und dann kam das Wohlstandsevangelium und dann kam das Wohlfühlevangelium. Aber all das ist nicht das Evangelium der Heiligen Schrift. Jesus Christus ist nicht gekommen, um die Bedürfnisse der Menschen zu erfüllen. Jesus Christus ist gekommen, um die Menschen zu erlösen. Und das ist etwas ganz anderes. Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt, damit wir durch ihn errettet werden. Und in Johannes 17,3 sagt Jesus, das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Das ist auch die Botschaft des Evangeliums, dass Jesus gekommen ist, dass du Gott, den Vater und den, den er gesandt hat, Jesus Christus, immer tiefer erkennen kannst. Jesus wurde also nicht in die Welt gesandt, um die Bedürfnisse der Menschen, auch die frommen Bedürfnisse, zu stillen, sondern um die Menschen zu erlösen, dass das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus in dir aufleuchtet, auf das durch die Botschaft des Evangeliums, das Licht des Evangeliums, Gott im Himmel verherrlicht werde. Und das ist eine ganz andere Botschaft als die, die wir heute in vielen Gemeinden und Kirchen hören. Das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, das muss erstrahlen. Und Satan, der Gott dieser Weltzeit, er hat bei den Ungläubigen die Sinne verblendet, damit dieses helle Licht des Evangeliums nicht in ihre Herzen hineinscheint. Aber Satan gibt sich nicht zufrieden mit den Ungläubigen. Er hat es auch auf die Gläubigen abgesehen. Und ich bin nun bald 40 Jahre im Glauben und eines wird mir immer klarer. Der Hauptangriff Satans ist nicht der, dass er die Christen zu groben Sünden verführen will. Das geschieht gelegentlich auch. Aber unter Gläubigen ist der Hauptangriff Satans seine List, dass er die Christen dazu verführt, dass sie den Willen Gottes nicht auf Gottes Weise tun wollen, sondern auf Menschenweise. Lasst mich ein Beispiel nennen. Abraham. Abraham begegnet Gott. Gott spricht in sein Leben hinein. Und Abraham reagiert auf das Reden Gottes und so wird er zum Vater aller Glaubenden. Und so können wir sehr viel lernen vom Abraham, dem Vater aller Glaubenden, das Gute wie das Schlechte. Er reagiert auf das Reden Gottes und beginnt, Gott nachzufolgen. Und dann hat Abraham eine Verheißung. Gott will ihm einen Sohn schenken, der so zahlreich werden wird wie die Sterne am Himmel. Und ihr kennt die Geschichte. Da geht das eine Jahr vorbei und das nächste Jahr und das übernächste und ein Jahrzehnt geht vorüber und die Verheißungen Gottes erfüllen sich nicht. Und dann kommen seine Frau Sarah und Abraham überein, ach wollen wir doch mal Gott etwas nachhelfen, dass seine Verheißung zustande kommt. So, als ob Gott es nötig hätte, dass wir Gott helfen, dass seine Verheißungen Realität werden. Ihr kennt die Geschichte, Abraham geht zu Hagar ein und was gebiert Hagar? Den Ismael. Und das war nicht der verheißene Same. Das Problem haben wir bis heute. Die Nachkommen Ismaels und die Nachkommen Isaaks, die Araber und die Israelis. Also das ist eine der größten Verführungen in der Gemeinde, dass wir beginnen, Gottes Willen auf Menschenweise durch unsere frommen eigenen Vorstellungen erfüllen zu wollen, anstatt dass wir im Geist wandeln und Gottes Wort im Gehorsam umsetzen in unserem Leben, in unseren Gemeinden. Das helle Licht des Evangeliums muss scheinen. Und wenn immer wir beginnen, Gottes Willen auf Menschenweise zu tun, dann passiert etwas, dann zieht sich der Heilige Geist zurück und die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi kann sich nicht mehr in Gläubigen und in Gemeinden offenbaren. Vers 5. Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu willen. Hier sehen wir den Mittelpunkt der Verkündigung. Nicht uns selbst, nicht unsere frommen Traditionen, egal wie die heißen, calvinistisch, reformiert, baptistisch, dispensationalistisch, ach, man könnte die Liste unendlich fortsetzen. Nein, wir verkündigen Jesus Christus und das Wort Gottes. Und wenn das geschieht, und wenn wir unser Leben und unsere Gemeinden nach geistlichen und nicht nach menschlichen Prinzipien ausrichten, dann kann das helle Licht des Evangeliums erstrahlen. Vers 6. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Seht einmal, hier verknüpft der Apostel Paulus die Wiedergeburt mit der Schöpfung. Und ihr wisst, dass Gott als erstes sprach in der Schöpfung, es werde Licht und es ward Licht. Stellt euch das einmal vor, da war totale, komplette Finsternis. Und dann kommt Gottes Wort, Gott spricht und es wird Licht. Und genau das ist passiert in deinem Leben, als du dich zu dem Herrn Jesus Christus bekehrt hast und wiedergeboren wurdest. Gottes Wort hat in dein dunkles Herz hineingesprochen. Du hast es im Glauben angenommen und Gott lässt es in deinem Herzen Licht werden. Das helle Licht des Evangeliums ist in deinem Herzen aufgestrahlt. Die Erkenntnis der Herrlichkeit des Christus. Ich glaube, keiner hat das so dramatisch erlebt wie der Apostel Paulus. Wir lesen seine Bekehrungsgeschichte in Apostelgeschichte 9. Er ist auf dem Weg nach Damaskus, er ist noch ungläubig in der Finsternis, er verfolgt die Gläubigen. Und dann lesen wir, und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sagte, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Da sprach er mit Zittern und Schrecken, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortete ihm, steh auf und geh in die Stadt hinein, so wird man dir sagen, was du tun sollst. Dort hat er 3 Tage aus. Er ist physisch blind gewesen, er hat nichts mehr gesehen. Dunkelheit vor seinen Augen. Aber das Entscheidende ist doch, dass das Evangelium der Herrlichkeit des Christus in seinem Herzen aufgeleuchtet war. Und nach 3 Tagen kommt Ananias, legt ihm die Hände auf und er tut das, was jeder Gläubige tun sollte. Er stand auf und er ließ sich taufen. Er war erleuchtet zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht des Christus. Und jetzt sagt uns Paulus etwas über den Menschen in Vers 7. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Nun, was ist denn der Schatz? Der Schatz ist die Erkenntnis der Herrlichkeit Jesu Christi. Der Schatz ist das helle Licht des Evangeliums, das in unserem Herzen aufgestrahlt ist. Aber hört einmal, was ist denn so besonders an uns? Sind es die Gefäße oder der Schatz in den Gefäßen? In Qumran fand man 1947 einen Tonkrug mit einem Text von Jesaja, der war nahezu vollständig erhalten. Und da hatte man mit einem Mal eine Jesaja-Rolle, die 1000 Jahre älter war als alle bekannten Bibelhandschriften, die man bisher kannte. Also das war ein Sensationsfund. Und diese Jesaja-Rolle, die ist Millionen von Dollar wert. Die hat übrigens auch die Bibelkritiker wieder gestraft, die ja behaupten, man würde den Text so von Menschen bearbeiten. Nein, nein, der Jesaja-Text, der ist über Jahrhunderte, über Jahrtausende Wort für minimalen Abschreibfehlern überliefert worden. Nein, Gottes Wort ist ewig und unveränderlich. Gott hat da seine Hand schon drüber gehalten. Aber seht einmal, dieser Tonkrug, der ist nicht viel wert. Man kann heute viele Tonkrüge aus der Antike auch selber kaufen. Und kürzlich las ich, dass in den Museen dieser Welt sehr viele Tonscherben, Tonkrüge, Tontafeln mit Inschriften noch in den Museen liegen, wohl mehrere hunderttausend, die sind archäologisch noch gar nicht begutachtet worden. Also dieser Tonkrug an sich, der hat keinen großen Wert. Aber diese Jesaja-Rolle in dem Tonkrug, das war das, was den Tonkrug so besonders macht. Und seht ihr, wenn ihr heute Morgen hier sitzt, dann seid ihr Gefäße, in denen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus aufgeleuchtet ist. Wir sind nur Gefäße. Unser Wert ist gering. Aber das, was in uns ist, das ist das Evangelium von der Herrlichkeit des Christus. Vers 8 bis 10. Der Apostel Paulus verkündet dieses helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus. Und was geschieht? Er ist bedrängt, er wird verfolgt, er ist in Verlegenheit, er trägt das Sterben Jesu am Leibe herum, in seinem irdenen Gefäß. Und doch in ihm ist das helle Licht des Evangeliums. Und darum kann er durch alle Nöte und durch alle Drangsal und durch alles, was ihm begegnet, was sich ihm entgegenstellt, hindurchgehen. Und es erstrahlt etwas von der Herrlichkeit des Christus in dieser Welt. Hört einmal, liebe Geschwister, vor allen Dingen ihr älteren Geschwister. Wir leben nicht dem Tod entgegen, sondern wir sterben dem Leben entgegen. Wir tragen das Sterben Jesu an unserem Leib herum. Wir mögen äußerlich jeden Tag ein bisschen älter werden, aber wir gehen dem Leben, dem ewigen Leben der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi entgegen. Wir leben nicht dem Sterben entgegen, sondern wir sterben dem Leben entgegen. Vers 11. Denn wir, die wir leben, werden beständig dem Tod preisgegeben um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu offenbar wird an unserem sterblichen Fleisch. Und dann tut Paulus etwas Interessantes, was er häufig macht. Er zitiert einen Psalm aus dem Alten Testament. In Vers 13 sagt Paulus, weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, gemäß dem, was geschrieben steht in den Psalmen, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. So glauben auch wir, darum reden wir auch. Nun ist es interessant, wenn wir uns den Psalm einmal im Kontext anschauen. Psalm 115 endet ja mit dem wunderbaren Wort, die Toten rühmen den Herrn nicht. Wir aber, die wir Gott glauben, wir wollen den Herrn preisen von nun an bis in Ewigkeit. Und dann folgt der 116. Psalm, aus dem Paulus zitiert. Und die Botschaft des 116. Psalms ist ganz einfach diese. So wie Gott Israel in der Vergangenheit bewahrte, so wird Gott Israel auch in der Zukunft bewahren. Und dann sagt der Psalmist in Psalm 116, Vers 9, ich werde wandeln vor dem Herrn im Land der Lebendigen. Das ist seine Glaubensüberzeugung. Und dann folgt dieser Vers, den der Apostel Paulus hier im Korintherbrief zitiert. Vers 10, ich habe geglaubt, darum rede ich, ich wurde aber sehr gebeugt. Samson Raphael Hirsch übersetzt das so. So fest war ich überzeugt. Ja, von was war er denn so fest überzeugt, der Psalmist? Ich werde wandeln im Land der Lebendigen. Der Psalmist glaubt unerschütterlich, dass er im Land der Lebendigen wandeln wird. Und das hat er geglaubt und darum hat er auch geredet. Und natürlich wusste der Psalmist um die Fesseln des Todes, um die Drangsal. Und hier sehen wir, der Psalmist hat die gleiche Erfahrung gemacht wie Paulus. Angefochten, verfolgt, das Sterben Jesu am Leib umhertragend. Und dennoch war die Erfahrung des Psalmisten die gleiche Erfahrung wie die Erfahrung des Apostels Paulus. Und diese Erfahrung ist doch auch unsere Erfahrung. In aller Drangsal, in aller Not, in allem, was uns begegnet oder noch begegnen mag, da dürfen wir wissen, dass das Evangelium der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi in unseren Herzen aufgeleuchtet ist. Wir werden wandeln im Lande der Lebendigen, egal was da kommen mag. Vers 14. Da wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns durch Jesus auferwecken und zusammen mit euch vor sich stellen wird. Da wir wissen, liebe Geschwister, das ist nicht Kopfwissen, das ist nicht theologische Bekenntnisse auswendig gelernt, das ist das Glaube an das Wort Gottes und der Glaube an Jesus Christus. Wir wissen, und das ist so wichtig, dass unser Glaube auf den Herrn Jesus Christus gerichtet ist und auf das Wort Gottes. Ich habe manches Mal so das Gefühl, in manchen Kreisen, da glaubt man an seinen Glauben. Versteht ihr, was ich sagen will? Da glaubt man an seine Glaubensüberzeugungen. Da glaubt man an seine Glaubensbekenntnisse seiner Bewegung oder Kirche oder auch Freikirche. Aber die Bibel kennt einen solchen Glauben nicht. Sie kennt den Glauben an die Person Jesu Christi und sie kennt den Glauben an die Wahrheit der Heiligen Schrift. Wir haben einen Schatz in unseren irdenen Gefäßen, das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus. Und dann kommen wir zu Vers 15. Und er zeigt uns, dass der Apostel Paulus sehr viel weiter denkt als nur bis zu dem Punkt, dass Jesus Christus unser Erlöser ist, sondern Jesus Christus will uns zu einer Berufung erlösen, dass wir nämlich Gott, den Vater und Jesus Christus verherrlichen. Da heißt es in Vers 15, denn es geschieht alles um euretwillen, damit die zunehmende Gnade durch die vielen den Dank überfließen lasse zur Ehre Gottes, man könnte auch übersetzen zur Herrlichkeit Gottes oder zur Verherrlichung Gottes. Der Dienst des Paulus geschah um der Korinther willen, damit die Gnade zunehme. Liebe Geschwister, nimmt bei euch die Gnade zu in eurem Leben? Oder seid ihr zufrieden mit der Gnade, die ihr einmal bei eurer Bekehrung empfangen habt? Woran erkenne ich denn, dass die Gnade in meinem Leben zunimmt? Durch den Dank, denn die Gnade, wenn sie wächst, dann fließt sie über zum Dank, zum Lobe Gottes und zur Verherrlichung unseres Gottes. Und dann gibt es kein menschliches Rühmen mehr. Psalm 59, 17. Ich aber will deine Macht besingen und jeden Morgen deine Gnade rühmen, dass du mir eine sichere Burg warst und ein Zufluchtsort am Tag meiner Bedrängnis. Psalm 63, 4. Denn deine Gnade ist besser als Leben. Meine Lippen sollen dich rühmen. Römer 5, Vers 2, durch Christus haben wir im Glauben auch den Zugang erhalten zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. So glauben wir auch und darum reden wir auch. Ja, man müsste fast sagen, so glauben wir auch und darum rühmen und preisen wir auch. Jedes Leben, das zum Gefäß der Offenbarung vom Evangelium von der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi werden kann, hinterlässt die Fußspuren Gottes in dieser Welt. Da kann der Psalmist sagen, ich bin sehr gebeugt gewesen. Da kann der Apostel Paulus sagen, ich war bedrängt, verfolgt, in Verlegenheit das Sterben Jesu am Leibe tragen. Und doch wurde durch die Schwachheit des Apostels Paulus, durch die Gegenwart Jesu Christi etwas von Gottes Herrlichkeit in dieser Welt sichtbar. Der Psalmist wusste, ich werde im Land der Lebendigen wandeln. Und Paulus wusste, die zunehmende Gnade muss überfließen in Dank zur Lob und zur Ehre, zur Verherrlichung Gottes. Lasst uns darum das Evangelium nicht verkürzen. Ja, das Evangelium ist die frohe Botschaft der Erlösung des Menschen. Aber das Evangelium ist auch das Evangelium von der Herrlichkeit unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Und das hatte Johannes ja bezeugt. Es ist das Evangelium der Erlösung. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen voller Gnade und Wahrheit. Da war Jesus, ein Mensch wie wir, in Knechtsgestalt. Und doch konnten die Jünger sehen, die Herrlichkeit Gottes durch das Leben Jesu, weil der Vater gegenwärtig war in seinem Herzen. Glauben wir das? Haben wir das erfasst? Ist das unser Wunsch, in der Gnade zu wachsen, dass unser Leben überfließe zur Verherrlichung unseres Gottes? Ich komme zum Schluss. Philipp Friedrich Hiller, er lebte von 1699 bis 1769, war ein württembergischer Pfarrer und Liederdichter. Es sind insgesamt 1070 Lieder von ihm überliefert. Das bekannteste ist wohl das geistliche Liederkästlein. Da haben wir 732 Lieder, zwei für jeden Tag. Das kann man wunderbar als Andachtsbuch für morgens und abends verwenden. Nach seinem Studium der Theologie in Tübingen wurde er Pfarrer in Neckargröningen und ab 1748 in Steinheim bei Heidenheim. Und Hiller hatte kein leichtes Leben. Er hatte viel Leid erfahren, aber zu all dem kam 1751 eine Krankheit. Er wurde innerhalb kurzer Zeit trotz aller ärztlicher Bemühungen stumm, er konnte fast nicht mehr sprechen. Er, der zum Predigen des Evangeliums der Herrlichkeit des Christus berufen war, konnte von nun an nicht mehr das tun, wozu er berufen war. Aber wisst ihr, er versank nicht in Depressionen oder Schwermut. Wenn er schon das Evangelium nicht mehr verkündigen konnte, so wollte er doch das Evangelium von der Herrlichkeit des Christus niederschreiben. Und so entstanden seine Lieder und Erbauungsliteratur, die die Christen bis heute noch stärken und erquicken. Eines seiner Lieder ist das Himmelfahrtslied »Jesus Christus herrscht als König«. Und ich möchte einige Verse aus diesem Lied vorlesen. Jesus Christus herrscht als König, alles wird ihm untertänig, alles legt ihm Gott zu Fuß, aller Zunge soll bekennen, Jesus sei der Herr zu nennen, dem man Ehre geben muss. Fürstentümer und Gewalten, Mächte, die die Thronwacht halten, geben ihm die Herrlichkeit. Alle Herrschaft dort im Himmel, hier im hirdischen Getümmel, ist zu seinem Dienst bereit. Gott ist der Herr. Der Herr ist einer und demselben gleichet keiner. Nur der Sohn, der ist ihm gleich, dessen Stuhl ist unumstößlich, dessen Leben unauflöslich, dessen Reich ein Ewigreich. Uns steht ein Himmel offen, welcher über alles hoffen, über alles wünschen ist. Die gereinigte Gemeinde weiß, dass eine Zeit erscheine, wo sie ihren König küsst. Jauchzt im Menge heiliger Knechte, rühmt vollendete Gerechte. Und du Schar, die Palmen trägt, und du Blutvolk in der Krone, und du Chor vor seinem Throne, der die Gottesharfen schlägt. Ich auch auf der tiefsten Stufen, ich will Glauben, Reden, Rufen, ob ich schon noch Pilger bin. Jesus Christus herrscht als König, alles sei ihm untertänig. Ehret, liebet, lobet ihn. Hört einmal, dieser Mann, der hat die doppelte Bedeutung des Evangeliums begriffen. Das Evangelium ist die frohe Botschaft der Erlösung des Menschen. Aber das Evangelium ist auch das Evangelium von der Herrlichkeit des Christus. Und wenn wir das heute Morgen mitnehmen und wieder hinausgehen in unseren Alltag, dann denkt daran, dass wir diesen Schatz, das helle Licht des Evangeliums, in unseren Gefäßen tragen. Und wenn uns das bewusst ist, dann werden auch wir Spuren in dieser Welt hinterlassen. Er konnte die Herrlichkeit Christi nicht mehr verkündigen, also schrieb er über die Herrlichkeit Jesu Christi. Vielleicht sind deine Augen schon so schlecht, dass du nicht mehr lesen kannst. Dann kannst du immer noch das Evangelium hören. Und egal, was da noch kommen mag, wenn wir das wissen, dass die Herrlichkeit des Christus in unserem Leben wirkt, dann können wir in jeder Situation, in der wir stehen, die Fußspuren Gottes durch die Gegenwart Jesu Christi in dieser Welt einprägen. Und das wünsche ich euch und das wünsche ich mir und das wünsche ich uns auch für die Zeit, die vor uns liegt, dass uns das groß wird. Liebe Geschwister, das helle Licht des Evangeliums Gottes im Angesicht Jesu Christi ist in deinem und in meinem Herzen ausgeleuchtet. Und die Gegenwart Christi, die will sich hier bezeugen durch unser Leben und durch unseren Dienst in dieser Zeit. Und wenn du vielleicht nun schon sehr alt und gebrechlich bist, und du kannst vielleicht noch nicht einmal regelmäßig in den Gottesdienst kommen. Du, auch dann gilt das für dich. Dann kannst du beten für die Geschwister, für die Gemeinden, für andere, die das Gebet so nötig haben. Gott hat immer einen Weg, wie er dich gebrauchen kann, egal in welcher Situation wir stehen. Und mögen wir das alle mitnehmen in unser Leben. Das Evangelium von der Herrlichkeit des Christus ist in unseren Herzen aufgeleuchtet. Ich möchte beten. Ja, himmlischer Vater, ich danke dir für deine Gnade, dass du deinen Sohn gesandt hast. Dass dein Sohn Jesus Christus die Herrlichkeit verlassen hat, auf dass wir einmal vor dir in der Herrlichkeit stehen dürfen. Und ich danke dir, dass durch deine Gnade die Herrlichkeit des Christus, die Herrlichkeit deines Sohnes in unseren Herzen aufleuchtet. Und ich bitte dich, dass du uns die Gnade schenkst, dass deine Gnade wachsen kann, damit sie überfließt zum Rühmen und zum Lob und zu deiner Ehre, auf dass dein Name verherrlicht wird und auf dass du groß gemacht wirst. Und auf dass wir wegblicken von uns selbst hin zu dir, unserem Schöpfer und Erlöser. Und dafür danke ich dir von Herzen. In Jesu Namen. Amen.